Ja, heute ist Josua 8 dran und ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, was geschehen ist in Kapitel 7. Nach diesem grandiosen Sieg über dieses scheinbar uneinnehmbare Jericho, wollte Josua den Siegeszug sofort einfach ausweiten und das kleine, so unscheinbare Ei mit einer, kann man sagen, B-Mannschaft sofort mit einkassieren. Doch wir wissen ja, der Schuss, der ging gewaltig nach hinten los. Im Gegensatz zu den verzagten Kananitern aus Jericho überraschten die Krieger aus Ai die Abteilung Israels und schlugen sie in die Flucht. Sie liefen vor ihnen weg wie aufgescheuchte Kaninchen. Die Frage stellt sich natürlich, wie konnte das passieren? Und wir haben auch die Antwort letzten Sonntag sehr ausführlich und gut auch ausgelegt bekommen. Der Grund wird in Kapitel 7, 11 bis 12 genannt von Gott. Und das heißt, durch die Übertretung von Gottes Anordnung war das Volk unter den Bann Gottes geraten. Das heißt, der Bann, der auf die Kananiter gelegt war, der sie in diese Verzagtheit, in diese Angst hineinbrachte, unter dem gleichen Bann war jetzt das Volk Israel geraten aufgrund der Übertretungen von Gottes Anweisung. Und interessant ist, dass dieser Bann ganz törichte Entscheidungen und Handlungen hervorbringt. Wie wir das sehen, wie wir es auch gehört haben, Jesu hat nicht Gott gefragt, wie soll er jetzt vorgehen bei der Einnahme von Ai. Er schickt jemanden los, dann schicken sie auch nur eine, wie ich schon sagte, eine B-Mannschaft, eine kleine Abteilung des Heeres los. Wahrscheinlich ist Josua selbst noch nicht mal dabei gewesen, wie man das aus dem Text so entnehmen kann. Die Lade des Herrn wird gar nicht erwähnt. Mit anderen Worten, sie sind sich eigentlich sehr siegessicher und aufgrund dessen suchen sie den Herrn und die Kraft des Herrn nicht so auf, wie wir das dort vor der Einnahme Jerichos lesen. Und wir sehen, dass sie ganz jämmerlich geschlagen werden. Sie laufen vor diesem kleinen Heer der Kananiter weg. Und schlimmer ist aber noch, dass sie, Josua und das Volk, sich jetzt bewusst werden. Das, was jetzt passiert ist, das werden alle umliegenden Feinde hören und sie werden sich jetzt zusammenraffen und werden sie quasi überrollen. Das war ihre Feststellung. Diese Feststellung war auch sehr nüchtern. Und sie fliehen zu dem Herrn, sie sind total verzagt, sie sind mutlos, sie sind sogar nach hinten orientiert, wollen wieder zurück über den Jordan. Und dann zeigt ihnen Gott auf, was ihr Problem ist. Er zeigt ihnen die Sünde auf. Und er führt sie zur Umkehr, sie heiligen sich vor Gott, reinigen sich vor Gott neu und werden, und das ist wichtig, werden jetzt auf den Boden der Realität zurückgesetzt. Jetzt plötzlich sehen sie nicht mehr ein kleines lächerliches Ei, sie sehen eine große Aufgabe, die jetzt zu meistern ist. Und das Schöne ist hier, wo sie so demütig wieder vor Gott stehen, so wieder auf den Boden der Realität, da lässt Gott sie jetzt nicht dort, würden sagen, zappeln. Na, was ist jetzt? Nein, er wendet sich jetzt wieder Josua zu und genauso wie vor der Einnahme Jerichos zeigt er ihm einen wunderbaren Plan, wie dieser Kriegszug jetzt auch zu gewinnen ist. Und damit werden wir uns heute beschäftigen. Und bevor ich dann zum Text komme und ihn lese abschnittweise und ihn dann mit Gottes Hilfe auslege, wollte ich nochmal bitten, dass wir vielleicht nochmal aufstehen und ich möchte nochmal beten mit uns. Vater im Himmel, es ist dein Wort, das uns die Richtschnur für unser Leben, unser Handeln, unser Denken ist. Wir wollen uns danach ausrichten. Wir haben vom Volk Israel gesehen, dass sie dich aus dem Blick verloren haben, ein wenig, aber mit verheerenden Folgen. Wir sehen, was Sünde anrichtet, wie sie blind und dumm macht in den Entscheidungen und den Handlungen. Wir sehen aber auch deine Gnade, die du auch dem Volk Israel damals gezeigt hast. Du hast ihnen die Sünde aufgezeigt und sie zu Buße geführt, das Volk Israel, und sie wiederhergestellt und bereit gemacht, dir zu folgen und deinem Wort treu zu sein. Herr, auch wir wollen uns vor dir beugen und wollen uns offenlegen vor dir, denn wir wissen, ohne dich und ohne deine Kraft werden wir genauso vor dem Feind weglaufen wie aufgescheuchte Kaninchen, ängstlich, kraftlos. Deshalb bitte ich dich, dass du uns durch dein Wort stärkst und mir auch Gnade schenkst, es recht auszulegen. Amen. Wir lesen zunächst die ersten zwei Verse aus Kapitel 8. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Oder sei nicht verzagt, sagt eine andere Übersetzung. Nimm das ganze Kriegsvolk mit dir und mache dich auf und zieh hinauf nach Ai. Siehe, ich habe den König von Ai, so wie sein Volk, seine Stadt und sein Land in deine Hand gegeben. Du sollst Ai und seinen König das tun, was du mit Jericho und seinem König getan hast. Jedoch seine Beute und sein Vieh dürft ihr unter euch aufteilen. Lege du der Stadt einen Hinterhalt von der Rückseite her. Eine kurze Zusammenfassung von Gottes Plan, aber dem vorausgeht das Aufrichten. Gott muss Jesua wieder neu aufrichten. Bevor Gott sozusagen Jesua sagt, was er zu tun hat, bekommt er hier wieder eine Zusage. Er sagt: Erschrick nicht oder sei nicht verzagt. Fürchte dich nicht. Das ganze Volk mit Jesua zusammen hat es erlebt. Und sie waren quasi noch so in dieser Depression, kann man sagen, von dieser Niederlage. Und das ist so typisch für uns Menschen. Wenn wir eine Niederlage erlebt haben, weil wir so richtig ins Fettnäpfchen getreten sind oder mal einer Versuchung nicht standgehalten haben und wir dann die Folgen dieser Sünde miterleben, macht es uns so tief traurig und schlapp, könnte man vielleicht auch sagen, ja? Und Gott weiß es. Gott kennt unsere Schwachheit. Und er richtet Josua auf, wie er einst auch einen Elia aufgerichtet hat, der vor der Isabel floh und ihm Nahrung gegeben hatte, einmal, zweimal, bevor er ihm den Auftrag gab, den er für ihn vorgesehen hatte. Hier sehen wir auch so eine besondere Vaterliebe unseres Gottes. Er sagt nicht so: Josua, jetzt mal jetzt los, einmal habt ihr es jetzt vermasselt, jetzt aber mal richtig, okay? Nein, das ist nicht Gottes Art. Zuerst sagt er: Josua, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Warum nicht? Ich habe den König von Ai und die Stadt in deine Hand gegeben. Und diese Worte, die kannte Josua noch von der Zusage vor dem Kampf von Jericho. Also Gott erinnert ihn an eine Situation, die er schon erlebt hatte. Er sagt: Denk nochmal zurück, wie war das dort mit Jericho? Diese Stadt war doch kein Verhältnis, oder Ai ist doch kein Verhältnis zu Jericho. Schau mal, wie wunderbar habe ich einen Sieg herbeigeführt. Und genauso, wie ich den König von Jericho besiegt habe, werde ich auch den König von Ai besiegen. Jesua, fürchte dich nicht. Sei nicht verzagt. Dieser Bann ist wieder von euch genommen. Ich ziehe wieder voran. Aber es kommt jetzt auch eine Aufforderung. Und die ist jetzt auch hier im Detail, aber sie ist wichtig. Er sagt: Nimm das ganze Volk. Nicht eine B-Mannschaft. Nun, es ist oft so, wenn wir große Herausforderungen haben, eine große Aufgabe zu meistern haben, dann ziehen wir alle unsere Kräfte zusammen und bereiten wir uns gut vor. geben das als Gebetsanliegen vielleicht auch weiter, ja, und sagen, ja, ich habe hier wirklich eine schwierige Situation zu meistern. Aber oft sind es gerade diese kleinen Anfechtungen, diese kleinen Herausforderungen, die es in sich haben, wo wir dann nicht so uns Gott ausliefern und ihn um Hilfe bitten und uns eingestehen, dass wir es von uns aus nicht schaffen. Und darin liegt eine Gefahr. Deshalb sagt Gott hier, Jesua, nicht mit halber Stärke. Ob es ein kleiner oder großer Feind, es ist ein Feind. Und deshalb nimm das ganze Volk. Also gemeint ist hier das Kriegsvolk, ja. Und wie wir wissen von Kapitel 4 waren das so circa 40.000 Krieger. Ja, wenn wir uns jetzt mal an die Verse 3 bis 9 und lesen weiter. Wie handelt jetzt Jesua? Wie reagiert er? Da machte sich Jesua mit dem ganzen Kriegsvolk auf, um nach Ai hinaufzuziehen. Und Jesua wählte 30.000 Mann, tüchtige Krieger, aus und sandte sie bei Nacht aus. Er befahl ihnen, seht, ihr sollt euch in den Hinterhalt legen, hinter der Stadt. Entfernt euch nicht zu sehr von der Stadt, sondern seid alle bereit. Ich aber und das ganze Volk, also das restliche Volk, das bei mir ist, wir wollen nahe an die Stadt heranrücken. Und es soll geschehen, wenn sie, die Feinde, herauskommen, uns entgegen, wie beim ersten Mal, so wollen wir vor ihnen fliehen. Sie werden uns nachsetzen, bis wir sie von der Stadt abgeschnitten haben, denn sie werden sich sagen, sie fliehen vor uns wie beim ersten Mal. Wenn wir dann vor ihnen fliehen werden, dann sollt ihr euch aus dem Hinterhalt aufmachen und die Stadt einnehmen. Der Herr, euer Gott, wird sie in eure Hand geben. Und es soll geschehen, wenn ihr die Stadt eingenommen habt, dann sollt ihr sie in Brand stecken. Nach dem Wort des Herrn sollt ihr es tun. Seht, ich habe es euch befohlen. Gerade jetzt aus dem letzten Vers geht hervor, dieser Plan, den er jetzt dem Volk vorlegt, er sagt, so, hört zu, das ist der Befehl Gottes. Er hat es gesagt und ich gebe es euch weiter. Also alleine da wird schon deutlich, es war jetzt nicht so ein ganz cleverer Jesua, der jetzt sagt, Leute, jetzt habe ich den richtigen Plan. So wird's klappen. Einer sagt, das ist jetzt hier der Plan, den Gott uns gegeben hat. Und weil Gott ihn gegeben hat, wird er funktionieren. Und wir sehen auch, total raffiniert. Gott macht hier etwas ganz Besonderes, was ich auch so faszinierend finde, nämlich er macht aus der Niederlage, aus der Erfahrung einer Niederlage, eine Taktik. Die Feinde, sie haben erlebt, wie das Volk Israel vor ihnen floh, wo sie ihnen sozusagen von vorne der Stadt näherten. Nun, stellt euch das mal einfach vor. Da kommt so ein verhältnismäßig kleines Kriegsheer vor die Stadt. Davor war so eine Ebene im Norden. Die Soldaten von Ai, sie warten, bis sie nah genug heran sind. Dann brechen sie aus der Stadt aus, machen die Tore auf und strömen aus der Stadt raus und überrennen die Israeliten. Die werden sozusagen überrascht und laufen weg. Was sehen sie jetzt, die Feinde? Sie sehen, das Volk Israel kommt genauso wieder vor die Stadt nach dem Motto, ach, das kennen wir ja schon. Und wir wissen ja auch, wie es ausgegangen ist, wird dieses Mal genauso gut klappen. Jetzt sehen wir nämlich, dass Gott weiß und es quasi auch hier offenbart im Jesua, dass die Feinde jetzt von ihrer Seite aus auf ihre Erfahrung bauen und auf ihre Kraft, auf ihren Sieg, den sie vorher schon mal gehabt haben. Jetzt sind nämlich diese Einwohner Eis unter dem Bann und treffen törichte Entscheidungen und Rückschlüsse. Wir werden das noch im weiteren Verlauf sehen, wie töricht die Feinde jetzt handeln. Also, Jesua sagt, 30.000 von den 40.000 legen sich in den Hinterhalt. Ich muss dazu sagen, diese Zahlenangaben sind hier nicht so ganz einfach, weil mal ist von 30.000, mal von 5.000 die Rede. Ich gebe mal einfach eine Version weiter, die nach langem Hin und Her überlegen und auch nachlesen mir die wahrscheinlichste zu sein scheint, ohne zu sagen, genau so ist es. 30.000 von den 40.000 werden in den Hinterhalt gelegt, und zwar schickt sie Jesua bei Nacht. Die ganze Gegend dort ist bergig, also das heißt, es eignet sich gut, sich unauffällig, selbst mit so einer großen Menge, hinter die Stadt zu schleichen, um sich dann dort zu verstecken. Ja. In der Nacht, im Dunkeln, haben sie sich dann dort positioniert. Das bleiben jetzt ungefähr noch 10.000, ne? Mit denen Jesua dann vor die Stadt zieht. Und wir lesen noch einen anderen wichtigen Punkt, dass Jesua jetzt selbst derjenige ist, der voranzieht. Also nicht so, wie es davor war, dass er eine Mannschaft dorthin schickt, die jetzt den gerade mal eben diese Aufgabe erledigen soll. Jesua als der Führer des Volkes, er geht jetzt voran. Und das ist wichtig. Das ist wichtig für Älteste, das ist wichtig für Verantwortliche im Dienst. Gerade dann, wenn Mutlosigkeit da ist, durch eine Niederlage oder eine Herausforderung zu meistern ist, heißt es, zieh voran, geh voran. Versteck dich nicht hinter den anderen. Jesua zieht mutig voran und dadurch wird auch das Volk ermutigt. Verse 10 bis 13. Und Jesua machte sich des Morgens früh auf, musterte das Volk. Dann zog er mit den Ältesten Israels vor dem Volk her nach Ai hinauf. Und alles Kriegsvolk, das bei ihm war, zog hinauf und rückte heran, und sie kamen vor die Stadt. Sie lagerten sich nördlich von Ai, so dass das Tal zwischen ihnen und Ai war. Er hatte aber etwa 5.000 Mann genommen und sie als Hinterhalt zwischen Bethel und Ai gelegt, westlich von der Stadt. Und so stellten sie das Volk auf, das ganze Lager, das nördlich von der Stadt war und sein Ende westlich von der Stadt. Und Jesua zog in dieser Nacht mitten in die Talebene. Ich habe den Vers 9 noch ausgelassen. Da schickte Jesua sie los und sie begaben sich in den Hinterhalt und blieben zwischen Bethel und Ai, westlich von Ai. Jesua aber verbrachte jene Nacht mitten unter dem Volk. Nochmal kurz nachgereicht jetzt hier. Ist auch ein wichtiger Punkt, deswegen will ich ihn nicht auslassen. Also Jesua zieht nicht nur voran, sondern Jesua ist dann auch in der Nacht mitten unter dem Volk. Das war auch so ein wichtiger Punkt. Dass Jesua in der Nacht, das heißt vor dem Kampf, entfernt er sich nicht von dem Volk, sondern er ist mitten unter ihnen. Und ich kann mir vorstellen, der eine oder der andere, der hat nicht geschlafen. Er war aufgeregt. Wie wird es diesmal sein? Wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, so eine Niederlage, so eine schmerzliche Niederlage, da kommen Zweifel in einem auf. Wird es diesmal klappen? Oder werden wir uns jetzt erst recht blamieren? Und Jesua ist in ihrer Mitte und er ermutigt sie. Vielleicht wacht einer von den Soldaten auf und oder mehrere und sie versammeln sich dort vielleicht in einer Gruppe und da kommt plötzlich Zweifel auf. Nein, Jesua ist da und dass er in ihrer Mitte ist, bezeugt einfach, dass er sie immer wieder neu ermutigt, auf den Herrn zu schauen und auf diese Verheißung des Herrn. Auch hier eine wichtige Anwendung für uns. Dass wir dann, wenn Anfechtungen da sind, wenn Niedergeschlagenheit da ist, dass wir füreinander da sind. Dass wir uns zusammentun. Dass wir füreinander einstehen, uns gegenseitig ermutigen. und uns ausrichten auf das, was Gott gesagt hat. Also Jesua zieht jetzt früh am Morgen los. Das ist auch wieder so ein wichtiger Punkt. Jesua, der führt jetzt seinen Auftrag so früh wie möglich aus. In der Nacht hat er alle in Position gebracht. Jetzt vor ihm das Tal. Und er wartet nicht, er zögert nicht. Es ist häufig so, wenn wir einen Auftrag auszuführen haben, der schwer ist, wo wir uns fürchten, mir geht es zumindest oft so, dass ich das doch irgendwie so vor mir herschiebe etwas. Ich traue mir nicht so recht. Jesua, früh am Morgen, wo das erste Licht so dieses Tal bescheint, ist er da. Nach dem Motto, je früher, desto besser. Wir wissen nicht, wie lange sich der Kampf hinstrecken wird. Wir machen uns sofort dran. Und auch hier ist diese Entschlossenheit zu sehen, die auch wichtig ist in so einer Situation. Wenn wir in eine Anfechtung kommen, wenn wir vor einem Kampf stehen, entschlossen zu sein. Nicht zurückzuweichen, nicht es von uns zu schieben, nicht wegzuschauen. Entschlossen zu sein. Er ist entschlossen. Früher morgen steht er auf. Er mustert das Volk. Er bringt sie in Position. Und jetzt ist es nochmal wichtig, dass wir uns das nochmal jetzt von der ganzen Lage nochmal vor Augen halten. Ich habe da kein passendes Bild gefunden. Ich hätte es sonst gerne aufgezeigt. Also wir haben die Stadt Ai. Hinter der Stadt, aber westlich, also nicht ganz dahinter, sondern etwas seitlich, ist jetzt dieser Hinterhalt. Da kommt die Stadt und im Norden nähert sich Jesua mit etwa 5000 Mann. Sie waren erst 10.000. 5000 hat er, wie es hier scheint, nochmal als Nachhut in den Hinterhalt zusätzlich geschickt. Vielleicht noch etwas seitlich. Und die anderen 30.000 dahinter. So dass sie eben nicht komplett von der Stadt verdeckt waren, sondern dass sie eben noch, wenn man so will, von den Spionen zumindest nochmal Sichtkontakt hatten, dass sie sehen konnten, was da passiert. Alle waren in Position. Dieses ganze Positionieren haben die Feinde nicht mitbekommen. Warum? Sie haben sich nämlich nach vorne orientiert, weil sie kannten es, okay, diese Israeliten, ihre Gewohnheit ist, von vorne zu kommen. Und sie sehen, da kommen sie wieder. Ja, es sind dieses Mal mehr. Das waren nicht 2.000 bis 3.000, es waren ungefähr 5.000. Aber wir wissen, das kriegen wir schon hin. Ne? So könnte man sich vorstellen, dass die Feinde gedacht haben. Also ihre Blicke waren nach vorne gerichtet. Sie haben keine Ahnung gehabt, dass das meiste Kriegsvolk im Hinterhalt lauerte. Verse 14 bis 18. Und es geschah, als der König von Ai es sah, da rückten die Männer der Stadt in aller Frühe eilends aus, Israel entgegen zum Kampf, er und sein ganzes Volk zur Begegnung vor der Steppe. Er hatte aber nicht erkannt, dass ihm im Rücken der Stadt ein Hinterhalt gelegt war. Josua und ganz Israel ließen sich nun von ihnen schlagen und flohen zur Wüste hin. Da wurde das ganze Volk, das in der Stadt war, zusammengerufen, um ihnen nachzujagen. Sie jagten Josua nach und wurden von der Stadt abgeschnitten. Da blieb kein Mann in Ai und Bethel zurück, der nicht hinter Israel her ausgezogen wäre. Und sie ließen die Stadt offen stehen und jagten Israel nach. Wir sehen, dass hier das, was Gott vorausgesagt hat, exakt so eintrifft. Jesua stellt sich quasi vor die Talebene. Die Feinde sehen, das kennen wir schon. Und sie strömen aus der Stadt den Israeliten entgegen. Und ihr müsst euch das vorstellen, das ist keine ganz einfache Aufgabe gewesen. Josua, der mit den Ältesten vorangegangen war, stehen vorne an der Front und jetzt kommen die Soldaten auf sie zu. Wenn sie jetzt sofort weggelaufen wäre, wäre das irgendwie so ein bisschen auffällig. Das heißt, sie müssen sich schon ziemlich nah herankommen, vielleicht schon die ersten Fechtbewegungen machen und sich dann quasi so geschlagen geben, aber es war eine gefährliche Angelegenheit. Dann eben auch, wenn man wegläuft, nicht zu stolpern, weil sonst wird man dort überrollt. Deswegen kann man sich vorstellen, dass die Soldaten eben auch schon, also die Israeliten schon auch angespannt waren. Wird der Plan aufgehen, wenn wir jetzt weglaufen, oder werden sie uns dann überrollen? Ja? Hier hieß es wirklich, ganz auf Gott zu vertrauen. Und wir sehen, so wie Gott es gesagt hat, so passiert es, die Soldaten aus Ai sagen, ach, die werden wir jetzt erstmal überrollen. Alle raus, und wo sie merken, die Israeliten, die weichen zurück, sie drehen sich um und laufen weg, dann rufen sie anderen hinterher, so, jetzt kommt mal alle, die machen wir jetzt mal richtig platt. Ne? Also alle Männer, kann man sich vorstellen, auch solche, die jetzt nicht gerade zu den guten Kriegern gehörten, alle raus aus der Stadt, das müsst ihr alle sehen. Das ist so typisch, dieses hochmütige Herz. Das so richtig auskosten, die anderen fertig zu machen. Das sollen bloß alle sehen, wie wir sie ausnehmen, wie wir sie zerquetschen und wie wir sie besiegen. Kein Mann wollte sich das entgehen lassen. Und dieser Hochmut des Herzens, genau der wird ihnen zur Falle. Wir sehen das hier aus dem Text heraus, dass nicht nur die Stadt, die Männer aus Ai, sondern wohl auch aus Bethel mit in diese Verfolgung sich einklinken, und die Städte sind leer von Männern, von Soldaten. Ja, sogar noch mehr. Die Tore bleiben offen stehen. Noch nicht einmal die Tore machen sie zu. Ja. Das ist die Folge von einem hochmütigen Herzen. Das ist die Folge von einem Menschen, wenn er unter dem Bann ist, mit anderen Worten, unter der Sünde verkauft, dann entspringen dem törichte Handlungen. Kopflos, kann man sagen. Von sich überzeugt und von seiner Präsenz jagen sie hier dem Volk Israel nach und sind sich des Sieges ganz sicher. Wir sehen, das Blatt wendet sich jetzt. Ab Vers 18. Da sprach der Herr zu Josua: Strecke das Krummschwert, das in deiner Hand ist, gegen Ai aus, denn in deine Hand will ich es geben. Josua streckte das Krummschwert, das in seiner Hand war, gegen die Stadt aus. Der Hinterhalt aber hatte sich eilends aus seiner Stellung aufgemacht, und sie liefen, als er seine Hand ausstreckte, und sie kamen zur Stadt, nahmen sie ein, und sie eilten und steckten sie in Brand. Und die Männer von Ai wandten sich um und sahen, und siehe, der Rauch von der Stadt stieg zum Himmel auf. Da war in ihnen keine Kraft mehr zu fliehen, weder hierhin noch dorthin. Und das Volk, das bisher zur Wüste geflohen war, wandte sich um, also das Volk Israel, wandte sich um gegen den Verfolger. Denn als Josua und ganz Israel sahen, dass der Hinterhalt der Stadt eingenommen hatte und dass der Rauch der Stadt aufstieg, da kehrten sie um und schlugen die Männer von Ai. Diese waren ja aus der Stadt ihnen entgegen ausgezogen, so dass sie nun mitten zwischen Israel waren. Die einen kamen von hier, die anderen von dort. Und sie erschlugen sie, bis von ihnen kein Entronnener oder Entkommener mehr übrig blieb. Den König von Ai hingegen ergriffen sie lebendig und brachten ihn zu Josua. Diese ganzen Männer verfolgen jetzt die Israeliten, und dann kommt eine Wendung. Und dieser Punkt ist jetzt in der ganzen Strategie einer der wichtigsten Punkte. Der Moment, wo jetzt der Hinterhalt aufbricht. Würde er zu früh aufbrechen, wären noch Männer in der Stadt, die vielleicht die Tore schließen würden, und der ganze Plan würde nicht aufgehen. Werden sie zu spät aufbrechen, werden diese ganzen Verfolger Israel überrennen, weil sie auf der Flucht sind. Also dieser Moment war sehr wichtig, wo Josua das Signal gibt an den Hinterhalt, so, jetzt seid ihr dran. Und wir sehen, in dieser wichtigen Situation bekommt er das Signal von Gott. Der Herr sagt, jetzt strecke dein Schwert aus, jetzt ist der Moment gekommen. Und das ist auch für uns ganz wichtig, wenn wir in dem Kampf gegen die Sünde und gegen den Feind sind, dass wir dann nicht von der Strategie her unseren Gedanken und unseren Erfahrungen vielleicht folgen, sondern dass wir da ganz auf den Herrn ausgerichtet sind. Wir sehen dieses ausgestreckte Schwert von Josua, es ist nach oben ausgestreckt. Josua streckt sich nach dem Herrn aus und es erinnert an eine Situation. Kennen wir die Situation von früher, von Mose, wo er gegen die Amalekiter kämpft? Da haben wir schon einmal die Situation. Dann hieß es, solange Mose den Stab emporhob, siegte das Volk Israel. Sobald seine Arme sanken, siegten die Feinde. Wir können das lesen, 2. Mose 17. Und hier war das genauso. Josua streckt den Speer oder das Krummschwert nach oben und so bleibt er stehen. Dieses Zeichen, es ist genau das gleiche Zeichen wie damals zu Moses Zeit. Die Kraft kommt von oben. Der Sieg kommt von oben. Und wann ich etwas mache, bestimmt der Herr. Auch für uns ist es so, dass wir manchmal in einer Anfechtung nicht genau wissen, was soll ich jetzt tun? Was ist dann unsere Aufgabe? In dem Moment uns auch nach oben zu strecken. Wie es der Psalmist David im Psalm 121 sagt, meine Hilfe, oder ich strecke mich aus, ich richte meine Blicke auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Und heißt es, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. In dieser Situation, in einem Kampf, wo ich nicht genau weiß, was soll ich jetzt in diesem Moment tun? Soll ich jetzt etwas sagen? Soll ich jetzt lieber ruhig sein? Die Blicke empor zu unserem Herrn. Und er gibt uns dann die Anweisung, wann wir etwas und was wir zu tun haben. Wir sehen Jesua, er hat geduldig darauf gewartet, bis der Herr ihm dieses Signal gibt. Und dann streckt er seine Hand aus. Und dann wird den Feinden plötzlich klar, was hier abläuft. Diese 30.000 Mann schwärmen in die Stadt, erbeuten alles, was sie erbeuten sollten, nämlich die Tiere und die Wertgegenstände, und stecken die Stadt in Brand. Da ist keine Gegenwehr. Die Männer sind alle aus der Stadt raus. Und in dem Moment, wo der Rauch aus der Stadt emporsteigt, dreht sich das Kriegsheer, das Volk Israel, diese Kriegsheer aus Israel, sie drehen sich um, die vorher noch die Verfolgten waren. Und plötzlich sind sie nicht mehr die ängstlichen, gejagten Kaninchen, sondern plötzlich stehen sie vor den Männern aus Ai. Die wiederum drehen sich um und sehen die brennende Stadt. Und die 30.000, die dann aus der Stadt herauskommen und ihnen in den Rücken fallen. Sie sind umzingelt. Und sie sehen keine Chance zu gewinnen. Der Mut entweicht ihnen und dann werden sie bis auf den letzten, hier steht ausdrücklich geschrieben, bis auf den letzten Mann geschlagen. Es war, und das ist hier wichtig zu beachten, ein vollständiger Sieg. Kein feindlicher Krieger konnte entkommen. Und das lehrt uns, ein echter Sieg ist nur in der Kraft Gottes, im Vertrauen auf ihn möglich. Auch im Kampf gegen die Sünde, im Kampf gegen den Teufel, ist ein echter Sieg, ein vollkommener Sieg, nur in der Kraft Gottes möglich. Wenn wir uns auf Gott ausrichten, wenn wir von ihm die Signale erwarten und auch befolgen. Das heißt, Josua, er streckt dir die Hand nach oben aus und diese Hilfe kam auch von oben. Sie blieb nicht aus. Und genauso ist es auch bei uns. Wenn wir wirklich ganz in der Kraft Gottes uns dem Feind entgegenwenden, nicht in unserer Kraft, wird Gott auch einen vollkommenen Sieg schenken. Verse 24 bis 29. Und es geschah, als Israel alle Bewohner von Ai auf dem Feld in der Wüste, wohin sie ihnen nachgejagt waren, umgebracht hatten und sie alle durch die Schärfe des Schwertes gefallen waren, bis sie aufgerieben waren, da kehrte ganz Israel um nach Ai und sie schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Die Zahl aller Männer und Frauen, die an diesem Tag fielen, war 12.000, alle Leute von Ai. Josua aber zog seine Hand, die er mit dem Krummschwert ausgestreckt hatte, nicht zurück, bis er an allen Bewohnern von Ai den Bann vollstreckt hatte. Nur das Vieh und die Beute dieser Stadt erbeutete Israel für sich nach dem Wort des Herrn, das er dem Josua befohlen hatte. Und Josua brannte Ai nieder und machte es zu einem ewigen Hügel, der öde bis zum heutigen Tag. Und den König von Ai ließ er an einem Baum hängen bis zum Abend. Und bei Sonnenuntergang befahl Josua, dass seine Leiche von seinem Baum herunterzunehmen, und sie warfen sie an den Eingang des Stadttores und errichteten über ihn einen großen Steinhaufen, der bis zum heutigen Tag da ist. Josua streckte sich so lange nach dem Herrn aus, bis der ganze Auftrag Gottes ausgeführt war. Er achtete genau auf das, was Gott eben ihm angewiesen hatte, es wirklich vollends auszuführen. Er hatte gelernt, wie verheerend es ist, darin unkonsequent zu sein. Und hier möchte ich einfach eine ganz kurze Anwendung anmerken. Ein halber Sieg ist ein ganzer Verlust. Josua hat so lange den Arm emporgehalten und so lange sich nach dem Herrn ausgestreckt, bis alles, was Gott ihm aufgetragen hatte, ausgeführt war. Warum war das hier so wichtig, dass er so konsequent Gottes Anweisungen eingehalten hat? Würde eine Sache nicht ausgeführt sein, und das hatte er gelernt, würde man eine Sache nicht so ernst nehmen, könnte sich das ganze Blatt wieder drehen. Wir kennen ja den Spruch, ne? Gib dem Teufel den kleinen Finger und er nimmt die ganze Hand. Im Kampf gegen die Sünde ist es auch wichtig, konsequent zu sein und erst dann nachzulassen, wenn der Sieg errungen ist mit Gottes Kraft. Das Volk Israel hätte ja, nachdem sie die ganzen Soldaten jetzt dann dort überwältigt hätten, sagen können, so gut, jetzt ist die Gefahr ja eigentlich vorbei, jetzt können wir erstmal ein Päuschen einlegen. War ja ziemlich anstrengend, das Ganze. Und dann haben wir eine Nacht drüber schlafen und das mit dem Bann vollziehen in Ai, das können wir ja noch morgen in aller Ruhe machen. Nee. Ganze Sache machen. Sofort ganze Sache machen. Einen kompletten Sieg erringen. Gottes Anweisungen komplett konsequent ausführen. Wir wissen nicht, was gewesen wäre. Was noch passiert wäre, wenn er noch gewartet hätte damit. Wir wissen von Achan, er war nicht so konsequent. Ja, er ist in den Kampf gezogen. Er hat alles getan, was Gott getan hat, bis auf eine Sache, was Gott befohlen hatte. Bis auf eine Sache. Er hat nur ein bisschen mitgehen lassen. Er war ja in allen anderen Punkten Gott gehorsam. Aber wir sehen, welche Folge das hatte. Und so kann es sein, ihr Lieben, und das muss ich mir genauso sagen und immer wieder sagen. Wir sind uns unserer Schwächen bewusst. Wir sehen, wo die Anfechtungen sind. Wir sehen, wo wir gesündigt haben. Und wir sagen uns, wir müssen mit Gottes Kraft dagegenhalten. Aber in der einen und der anderen Sache, vielleicht so eine Kleinigkeit, sind wir nicht so konsequent im Kampf gegen die Sünde. Dann wird uns diese eine kleine Sünde letztendlich wieder ins Unglück stürzen. Ein halber Sieg ist ein ganzer Verlust. Es ist wichtig, im Kampf gegen die Sünde nicht locker zu lassen, bis der Sieg wirklich vollends errungen ist. Und dazu ist es wichtig, wenn wir in diesem Kampf stehen, die Mittel anzuwenden, die Gott uns gegeben hat im Kampf gegen diese Sünde. Wir sehen hier bei Josua und auch dem Volk, sie haben nicht mit eigener Logik und mit eigener List hier gekämpft, sondern sie haben die Waffen Gottes, das Mittel Gottes, das er ihnen gegeben hatte, das haben sie verwendet. Und das war der Grund, warum sie auch Sieg hatten. Wenn wir Sünde in unserem Leben nicht konsequent mit den Waffen Gottes niederstrecken, sind wir Gott untreu und werden uns von Niederlage zu Niederlage schleppen. Wenn wir uns aber so lange nach Gott ausstrecken, bis der Sieg errungen ist, werden wir den Segen des Sieges schmecken. Und jetzt sehen wir noch diese Sache mit dem König, ja, dass er dann dort lebendig gefangen wird und dann an einen Pfahl angebracht wird. Und da sehen wir ja auch so ein Bild, das uns ja nicht ganz unbekannt ist. Das Gebannte, unser sündiges Fleisch, muss an den Pfahl genagelt werden, an dem der feindliche König hing. Es war das Symbol des Verbannten, des Gebannten, aber auch des Besiegten. Und weil wir selbst dazu nicht imstande sind, von Natur aus, dass wir unser Fleisch jetzt an diesen Pfahl nageln, hat Christus es für uns getan. Er hat unseren Bann, den Schuldschein, wie es Kolosser 2 heißt, ans Kreuz genagelt. Deshalb dürfen wir jetzt unser Vergehen immer wieder auch dorthin bringen. Dieser König hing dort symbolisch für einen besiegten Feind, aber auch symbolisch. Das heißt, verflucht ist derjenige, der am Pfahl hängt. Ja, er hing jetzt dort als Symbol des Verbannten, dort angenagelt an diesem Pfahl. Und so ist es auch wichtig, dass wir unser Fleisch, das immer wieder uns zur Sünde verleitet, auch kreuzigen, dort an diesen Pfahl nageln. Und wir sehen dort Jesus, er hing dort für uns, für unsere Schuld. Und deshalb dürfen wir auch immer wieder neu jetzt mit unseren Sünden zu ihm kommen und dort eben Vergebung zu erlangen. Jetzt nach diesem grandiosen Sieg, den Gott geschenkt hatte, macht Josua noch etwas sehr Wichtiges. Und das ist etwas, was wir auch nach Jericho nicht gelesen haben. Verse 30 bis 35. Damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berg Ebal, wie Mose, der Knecht des Herrn, den Söhnen Israel geboten hatte, wie im Buch des Gesetzes des Mose geschrieben steht. Ein Altar von unbehauenen Steinen, über den man kein Eisen geschwungen hatte. Und sie brachten darauf dem Herrn Brandopfer dar und schlachteten Heilsopfer. Und er schrieb dort auf die Steine eine Abschrift des Gesetzes des Mose, die er vor den Söhnen Israel geschrieben hatte. Und ganz Israel sowie seine Ältesten und Aufseher und seine Richter standen an dieser und an jener Seite der Lade von Priestern, den Leviten gegenüber, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, der Fremde wie der Einheimische. Die eine Hälfte ging den Berg Garizim hin und die andere Hälfte ging den Berg Ebal hin, wie Mose, der Knecht des Herrn, vormals geboten hatte, das Volk Israel zu segnen. Danach las er alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, ganz wie es im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Es war kein Wort von allem, was Mose geboten hatte, das Josua nicht der ganzen Versammlung Israels vorgelesen hätte. Ebenso den Frauen, den Kindern und dem Fremden, der in ihrer Mitte lebte. Hier ist nochmal eine ganz wichtige Lektion auch für uns. Josua hatte es richtig erkannt und auch richtig getan, dass wir Sieg über den Sieg haben. Nun war der Sieg errungen, der Bann war vollzogen, die Beute hatten sie unter sich aufgeteilt. Jetzt dürfte man ja sagen, so, jetzt dürfen wir genießen. Die Ruhe, den Frieden, der Feind ist besiegt. Wir haben gute Beute gemacht, dieses Mal durften sie ja behalten. Ne? Wir sehen auch da, was für einen großzügigen Gott wir haben. Aber auch wir sehen auch eine Priorität, die Gott gesetzt hat. Dort bei Jericho sagte er, tut es in den Schatz Gottes, zuerst einmal den Herrn, Und jetzt, ein Ei, das durften sie selbst behalten. Aber Gott lässt diejenigen, die in seinem, die seinen Aufträge, seinen Auftrag ausführen, die ihm treu sind, auch nicht leer ausgehen. Sie hatten jetzt genug. Aber die Gefahr ist jetzt, dass man sich jetzt gut lehnen lässt, gehen lässt, dass man sich jetzt zurücklehnt und sagt, oh, das haben wir geschafft. Und wir wissen, diese Situation, darauf wartet der Feind. Wenn man so nicht mehr wachsam sich einfach gut gehen lässt, dann ist der Feind nicht weit. Und deshalb, das Erste, was Josua macht, er ruft das Volk zusammen. Wir sehen, er ist bedacht darauf, dass wirklich alle dabei sind. Die Einheimischen und die Fremden, die Frauen und die Kinder, alle versammelt er. Er achtet darauf, dass alle dabei sind. Warum? Das tut man doch nur, wenn man etwas ganz Wichtiges mitzuteilen hat, nicht wahr? Ja, und das hatte er auch. Josua hatte gelernt, wenn wir nur einen Teil von dem, was Gott sagt, ausführen, nicht konsequent seine Anweisungen befolgen, endet das in einem Desaster, in einer Kraftlosigkeit. Wir sind dem Feind ausgeliefert. Und er hatte auch erlebt, wenn wir konsequent Gottes Willen tun, dann erringen wir einen herrlichen Sieg. Und er wusste, die Bedingung dafür ist aber, dass man den Willen Gottes kennt, dass man seine Anordnungen kennt. Und deshalb ruft er alle zusammen und sagt, sagst du mal so mit meinen Worten, wie ich mir so vorstelle, Leute, jetzt habe ich einen wunderbaren Sieg errungen, aber das ist nur eine Momentaufnahme. Der nächste Kampf, er steht wieder bevor. Und wir müssen zugerüstet werden. Wir müssen uns im Spiegel des Wortes Gottes sehen. Und deshalb legt er ihnen das Gesetz vor, die Worte des Segens und die Worte des Fluchs. Wir würden heute sagen, die Gnade Gottes und die Heiligkeit Gottes. In dieser Ausgewogenheit, wie Gott es dem Volk Israel gegeben hatte durch Mose, so legt Josua es auch Gott vor. Und er bringt Gott das Opfer dar als klares Symbol, dass er sich zusammen mit dem Volk nochmal ganz neu Gott anvertraut und ihm dadurch auch zeigt, dass er ganz auf Gott vertraut und Heilsopfer bringt. Das heißt, Gott die Ehre für das Heil und sich ihm ausliefert. Und sich nochmal neu mit dem Volk zusammen ausrichtet auf Gottes Willen. Und auch das ist für uns praktisch eine sehr wichtige Anwendung. Ich hoffe für mich und für uns, für euch, dass wir auch Sieg haben. Und wir werden Sieg haben, wenn wir in der Kraft Gottes gehen. So wie wir es in den Liedern gesungen haben. Aber wenn wir dann Sieg auch errungen haben, dass wir uns nach diesem Sieg nicht einfach zurücklehnen, sondern uns noch mehr mit dem Willen Gottes beschäftigen. Dass wir zuerst einmal Gott die Ehre dafür geben und dann uns ausrichten und stärken, denn der nächste Kampf erwartet. Und Josua wusste, wenn wir mit dem ganzen Volk auf Gott ausgerichtet sind, dann dürfen wir getrost sein, dass wir den nächsten Kampf nicht mal erst einmal wieder verlieren müssen, um ihn anschließend zu gewinnen, sondern dann sind wir zugerüstet. Es war Josua wichtig, dass sie jetzt nach diesem Sieg eine richtige Haltung einnahmen vor Gott, eine demütige Haltung, eine Haltung auf Gott ausgerichtet. Wenn wir uns noch zum Abschluss nochmal den Epheserbrief vor Augen führen, und dann mit dieser Anwendung möchte ich dann auch schließen und uns auch diesen Abschnitt mitgeben. Da werden uns auch Mittel vorgestellt in dem Kampf gegen die Sünde und gegen den Teufel. Wir haben ja aus Josua gelernt, der Sieg war nur möglich mit den Mitteln Gottes, mit der Kraft Gottes und mit den Mitteln Gottes. Das heißt, Gott gab ihnen Kraft, Gott gab ihnen aber auch den Plan. In anderen Worten, die Mittel, um diesen Sieg zu erringen. Heute ist es mit uns nicht anders. Es ist ganz genau so. Wenn wir ohne die Mittel Gottes in den Krieg ziehen, sind wir schon von vornherein verloren. Wenn wir mit unserer Kraft in den Krieg ziehen, sind wir verloren. Wenn wir aber in der Kraft Gottes in den Krieg ziehen, mit seinen Mitteln, werden wir siegen. Und die Anweisung dazu und die Mittel haben wir in Epheser 6 ab Vers 10. Es beginnt ähnlich wie die Worte, die Gott zu Josua sagt. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir werden aufgerichtet. So, jetzt bekommen wir die Anweisung. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Die ganze Waffenrüstung, merkt ihr? Zieht mit dem ganzen Volk, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Es sind nicht paar Leutchen von Ei, wie ihr meint. Es sind Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die sich unser Kampf richtet. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, merkt ihr, ganze Sache machen, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Ihr Lieben, hier haben wir die Mittel für den Kampf gegen Sünde und gegen Satan. Wenn wir sie konsequent anwenden, werden wir Sieg haben. Genauso wie das Volk Israel damals bei Ai. Lassen wir einige dieser Kampfmittel weg. Nehmen wir als zum Beispiel den Schild des Glaubens. Das ist so lästig, mit dem Schild da immer. Man kann besser laufen, sich besser bewegen ohne diesen Schild, nicht wahr? Aber wir wissen, wenn der Schild des Glaubens fehlt, werden die feurigen Pfeile nicht ausgelöscht, nicht abgewehrt. Und so könnten wir jetzt nochmal eine Stunde verbringen, indem wir das hier betrachten. Ich gebe es euch einfach mit nach Hause und lasst uns einfach dieses Beispiel von dem Volk Israel und Ai vor Augen haben und dann diesen Vergleich sehen, hier in Epheser 6, und lasst uns die Mittel, die Gott uns zur Verfügung stellt, anwenden und dann eben von Sieg zu Sieg und nicht von Niederlage zu Niederlage gehen. In der Kraft Gottes. Amen.